Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 62 vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und mir, Robin Manuel Thiel. Hi Malte.
Hi Robin Manuel. Freut mich, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen können, wieder mit einem spannenden Thema von euch aus der Community. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, vielen Dank nochmal an Max, der uns nicht nur das Thema der letzten Folge mitgegeben hatte, sondern uns tatsächlich auch nochmal eine Rückmeldung gegeben hat nach der Folge, Kommentar abgegeben hat. Vielen Dank dafür. Wir sind immer gerne mit euch in Kontakt. Von daher auch der Aufruf, wenn ihr zu einer unserer Folgen Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder auf Spotify gibt es auch die Möglichkeit, direkt in der Spotify-App Feedback zu geben. Nutzt das bitte. Auch für das aktuelle Thema wären wir auf jeden Fall an eurer Meinung interessiert. Und auch dieses Thema kommt wieder aus der Community. Und von daher, lasst uns einsteigen. Was ist das Thema diese Woche?
Ja, das hat Kevin mitgebracht. Und zwar hat Kevin uns gefragt, hey, was sind denn für euch Red Flags bei Softwareunternehmen? Beziehungsweise, was ist für euch bei der Unternehmensauswahl besonders wichtig? Also Red Flags, so klassische, also Dinge, die gar nicht gehen. Und das fanden wir eigentlich eine ganz spannende Frage, sodass sich Malte und ich jeweils hingesetzt haben und einfach mal unsere Top 5 zusammen aufgeschrieben haben, was für uns jeweils diese Top 5 Red Flags sind. Und ich würde sagen, die Liste gehen wir einfach mal durch.
Genau, ich finde es sehr wichtig, so eine Liste aufzustellen der Ausschlusskriterien, damit man wirklich, wenn man sich mal auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber macht, diese Punkte dann jeweils tatsächlich oder zumindest mental durchgehen kann, während der Interviewphase bei den Vorstellungsgesprächen einfach mal die Augen und Ohren offen halten, mit möglichst vielen Leuten im Unternehmen zu sprechen und zu schauen, gibt es einige Punkte, die tatsächlich bei dieser Firma gar nicht gehen und warum man da nie anfangen sollte. Gerade in der Softwareentwicklung ist es immer noch so, dass die Jobaussichten sehr gut sind, also die Möglichkeit, eine neue Stelle zu finden. Und von daher sollte man da auch, gerade wenn es gewisse Themen gibt, die man absolut nicht mit sich vereinbaren kann, auch keine Kompromisse machen. Dann starten wir mal mit Punkt 5. Und bei mir steht auf Platz 5 hohe Erwartungen ohne Benefits. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich Arbeitgeber habe, die sehr viel von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, aber natürlich auch die entsprechende Gegenleistung bringen. Entweder irgendwie eine besonders moderne Arbeitskultur, einen guten Zusammenhalt, eine sehr gute Bezahlung oder andere Benefits, die man dazu bekommt im Bereich Gesundheitsvorsorge, Sport, Weiterbildung etc. Aber es gibt auch diese Firmen, die gleichen Erwartungen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber auf der anderen Seite letzten Endes so das Standardprogramm eines deutschen Unternehmens abspielen. Ne? Du hast ein festes Gehalt, Boni gibt es nicht, Benefits gibt es nicht, aber wir erwarten schon, wenn es mal irgendwie wieder Crunch-Time ist, dass du auch mal bis 21 Uhr im Büro sitzen bleibst und nicht hier deine 38, 40-Stunden-Woche abfeierst und dann nach Hause gehst, sondern dass du wirklich da auch mehr leistest. Und aus meiner Sicht geht das gar nicht.
Ja, würde ich dir zustimmen. Finde ich allerdings relativ schwierig, früh herauszufinden. Ne? Also das ist was, wo ich mir jetzt, also weiß nicht, wo ich jetzt keine spontane Idee hätte, wie ich sowas innerhalb von einem Bewerbungsgespräch irgendwie, ja, abtasten könnte.
Ja, es gibt ja so Portale im Internet, wo anonym Feedback gegeben wird zu Arbeitgebern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, mal ganz unverbindlich zu sagen, hey, kann ich mal mit einem Kollegen, einer Kollegin Kaffee trinken? Ein gutes Unternehmen bietet das von sich aus an, dass ich bei einem Vorstellungsgespräch im Idealfall vor Ort einfach mal auch informell mit jemandem Kaffee trinken kann, ein bisschen was zu erfahren, wie arbeiten die Leute so. Und da kann man solche Sachen schon raushören. Ich glaube, es wird in einem Bewerbungsgespräch niemand sagen, ich arbeite für eine blöde Firma, fang hier nicht an. Aber wenn die Leute einfach so erzählen, ne, wie so der Arbeitsalltag läuft, kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl, wie da so die Kultur ist. Und ich glaube, da kann man sich dann schon ein Bild machen.
Ja, das stimmt. Okay, finde ich spannend. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sich im Laufe so eines Bewerbungsgesprächs eben auch mit den Leuten zu unterhalten, die da vielleicht schon ein bisschen länger arbeiten, wenn das möglich ist.
Was ist denn bei dir auf Platz 5?
Ja, bei mir ist schlechte Hardware. oder generell bin ich kein großer Freund davon, Hardware vorgeschrieben zu bekommen. Also am liebsten würde ich mir natürlich selber irgendwie Hardware aussuchen können, ganz frei, dass das nicht immer geht und ab einer gewissen Unternehmensgröße auch wahrscheinlich sehr schwierig zu managen ist, sehe ich auch irgendwie ein. Aber wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, den irgendwie einen super veralteten, nicht richtig sauber gemachten Laptop von meinem Vorgänger irgendwie bekomme, dann weiß ich nicht, dann wäre das für mich, glaube ich, ein absolutes Unding, wo ich auch immer irgendwie versuchen würde, dann vielleicht auch mal meinem eigenen Gerät zu arbeiten oder so. Also ich bin absolut Freund davon, dass ich sage, hey, okay, schau, ich bin der Experte, ich weiß, mit welchem Werkzeug ich am besten arbeiten kann. Also ich möchte ja auch, dass, ich würde auch immer wollen, dass wenn ich jetzt Handwerker wäre oder wenn ich Handwerker beschäftigen würde, wenn die mir sagen, dass sie mit der Hilti-Bohrmaschine die besten Löcher bohren können, dann sollen die, sofern ich es mir irgendwie erlauben kann, die Hilti-Bohrmaschine bekommen. Und genauso finde ich eigentlich, hat jeder, der eine gewisse Erfahrung in der Branche mitbringt, auch eine ganz relativ genaue Vorstellung, auf welchem Gerät oder welcher Hardware er oder sie am besten arbeiten kann.
Aber gleichzeitig ist für mich ein absolutes Red Flag, wenn die Ausstattung so schlecht ist, dass man dann die eigene Hardware verwendet. Das mag Taktik sein bei der einen oder anderen Firma, aber wenn du als Handwerker dann die Bohrmaschine von zu Hause mitbringst, weil die von deinem Arbeitgeber so ein Schrott ist, dann ist das, glaube ich, das Zeichen, sich mal nach einem neuen Arbeitsplatz umzusehen. Hab letztens auch nochmal zu dem Thema Technologieausstattung als Software-Developer ein spannendes Video online gesehen, kurzer Sketch, ne, was dein Laptop über deinen Arbeitgeber aussagt. Und da war genau das Beispiel, wenn du den abgelegten Laptop von irgendeiner Kollegin, Kollegen bekommst, der vielleicht schon 1-2 Jahre alt ist, ne, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Es kann zum Beispiel heißen, deine Firma ist kurz vorm Bankrott, die können sich nicht mal leisten, irgendwie neue Hardware anzuschaffen. Also wenn man da zumindest selber was aussuchen kann und irgendwas bekommt, was einigermaßen aktuell ist, dann ist das durchaus schon ein gutes Zeichen. Im Idealfall kann man tatsächlich auch selber aussuchen und nicht nur irgendwie zwischen 3 verschiedenen Geräten, sondern auch vielleicht zwischen verschiedenen Plattformen. Und ich glaube, wenn man ganz weit oben stehen möchte in der Liste der Firmen, die interessant sind als Arbeitgeberin, Arbeitgeber, dann muss man halt mittlerweile auch sagen, hey, möchtest du gern auf Mac arbeiten, auf Windows, auf Linux und dann in jeder Kategorie irgendwie 1-2 Geräte zur Auswahl bieten.
Ja, also ich will mein MacBook haben, Punkt, aus. Und das mag jetzt so wie kindisch sein, ich will mein MacBook. Aber das ist einfach das Gerät, wo ich seit Jahren drauf arbeite, wo ich am absolut produktivsten drauf bin, wo ich mich sehr wohl und zu Hause fühle. Und das muss irgendwie möglich sein, mir diese Produktivität zu gewährleisten. Sonst hätte ich da, glaube ich, ernsthafte Probleme mit.
So, dann haben wir den Platz 5 geschafft. Was ist bei dir auf Platz 4?
Ja, Platz 4 ist es, und das ist meine Standardbewerbungsfrage. Und zwar, wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, dann gibt es ja oft diesen Punkt, wo man selber dann gefragt wird, okay, haben Sie denn noch irgendwelche Fragen? Gibt es denn noch irgendwas? Und da stelle ich sehr, sehr gerne die Frage, wie lange dauert es bei euch, wenn ich ein Buch bestellen möchte? Oder was ist der Prozess? Also ich finde, was sehr viel über ein Unternehmen aussagt, ist der Prozess hinter kleineren Anschaffungen. Also es ist nicht was ist der Prozess, einen 5.000 Euro Bildrechner für unser Team zu kaufen, sondern was ist der Prozess, ein 30, 40, 50 Euro Buch bei Amazon zu bestellen? Wer approved das? Kann ich das selber irgendwie einreichen und abrechnen? Ist das was irgendjemand über zentral bestellt oder ist das was ein Riesenprozess mit Freigaben, mit, ja, okay, wissen wir jetzt gar nicht, aus welchem Topf sowas bezahlt wird. Also wenn so Dinge, finde ich, sagen sehr, 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 sehr viel über ein Unternehmen aus. Und ich weiß, dass ich mich persönlich auch sehr schnell an so Dingen aufreiben kann, dass mich sowas wahnsinnig nervt, wenn ein Riesenbohai um einen sehr kleinen Betrag gemacht wird. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, wir setzen eine neue Technologie ein und ich möchte sein Buch, ein Online-Kurs besuchen, ein Training, ein vielleicht auch relativ günstiges Konferenzticket oder irgendwo, also irgendwie so eine Kleinigkeit. Was ist der Prozess dahinter? Geht das bis zur Geschäftsführung hoch und liegt da 2 Wochen in irgendwelchen Approvals auf irgendeinem Schreibtisch, bis ich das Interesse verloren habe oder das Event vorbei ist? Oder ist es was vielleicht mein direkter Vorgesetzter, meine direkte Vorgesetzte einfach mit einem Handschlag abbilden kann? Oder ist es vielleicht sogar was, wo ich die Freiheit habe, einfach bis zu einem gewissen Betrag mit meiner oder einer Firmenkreditkarte oder was auch immer, sowas einfach zu kaufen und einzureichen? Hier geht es nicht darum, das irgendwie auszunutzen, sondern es geht einfach darum, was ist der Prozess dahinter? Und ich finde, das sagt wahnsinnig viel über ein Unternehmen aus. Und wenn dieser Prozess zu komplex oder zu lang ist oder einfach unnötig kompliziert für einen im Vergleich zu dem Arbeitsaufwand, der dahinter steht, lächerlich kleinen Betrag, so dieses klassische bürokratische Labyrinth, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Red Flag.
Nee, absolut guter Punkt. Und auch diese Strategie durch eine sehr unverdächtige Frage mehr über das Unternehmen rauszufinden, ist, glaube ich, ganz gut, sich solche Fragen auch zu überlegen, wo man einfach schaut, was sind so Dinge, die in meinem Alltag vielleicht vorkommen, die mich tierisch nerven würden, da einfach mal zu fragen, wie das dann letzten Endes aussieht.
Was ist denn bei dir auf Platz 4?
Bei mir steht jetzt ganz allgemein Möglichkeit der Partizipation. Was heißt das für mich? Die Möglichkeit mitzuentscheiden, auch in der Entwicklung bestimmte Entscheidungsprozesse mit zu beeinflussen, auch Feedback zu geben, gehört zu werden. Ist natürlich relativ schwer, das im Bewerbungsprozess herauszufinden. Aber in der Regel, wenn ich mich bewerbe, rede ich ja mit anderen Leuten aus dem Team. Ich rede vielleicht auch mit einem Product Owner. Ich rede mit dem Dev Lead. Und solche Fragen kann man dann auch stellen und einfach sagen, wie läuft das denn bei euch, wenn ihr zum Beispiel den Backlog erstellt, wenn ihr Technologieentscheidungen trifft? Was sind dann so die üblichen Schritte, die ihr durchlauft als Team, um solche Entscheidungen zu treffen. Und mir ist es ganz wichtig, dass man da zumindest mitreden kann, gehört wird. Man muss nicht die Entscheidung treffen, weil es gibt ja klare Rollenverteilungen, aber zumindest die Möglichkeit, irgendwie auch sein Feedback zu geben. Weil auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die denen ist das völlig egal. Da werden die Entscheidungen von oben getroffen, runtergereicht und man ist letzten Endes nur noch die Person, die es umsetzt. Das finde ich halt etwas, was einen tierisch nerven kann nach einer gewissen Zeit, wenn man das möglich das Gefühl hat, man setzt nur die Dinge um, die andere für einen entschieden haben, und das macht dann keinen Spaß. Aber letzten Endes habe ich noch einen zweiten Aspekt der Teilhabe, ist nämlich die Teilhabe am Erfolg. Und das kann zum Beispiel finanziell sein. Es gibt Unternehmen, gerade bei Startups gibt es dann Unternehmensbeteiligungen, oder bei ganz großen Konzernen gibt es irgendwelche Aktienprogramme. Und das finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Wenn man gute Arbeit macht, alle gemeinsam gute Arbeit machen, dann letzten Endes auch ein bisschen was zurückzukriegen und nicht nur irgendwie die kleine Firmenfeier, wo dann irgendwie mal ein Kasten Bier auf den Tisch gestellt wird, sondern wirklich gemeinsam auch zu profitieren. Entweder vielleicht, dass man einen Bonus bekommen kann, dass man auch vielleicht Unternehmensbeteiligung hält, weil das persönlich motiviert mich sehr stark, da ich das Gefühl habe, wenn wir alle gemeinsam unser Bestes geben, dann profitiere ich auch davon, und dann profitiert nicht nur irgendwie die Geschäftsführung des Unternehmens davon oder irgendwelche Leute, denen das Unternehmen gehört, sondern wir alle profitieren davon. Das finde ich ganz wichtig, weil das natürlich auch extrem motivieren kann, da auch wirklich langfristig sein Bestes zu geben. Und deswegen diese beiden Möglichkeiten irgendwie der Teilhabe sind für mich extrem wichtig, weil dann hat man auch das Gefühl, dass man was Sinnvolles tut.
Ja, finde ich richtig cool. Also ist glaube ich, auch gerade so ein amerikanisches Konzept, was ja hier auch immer mehr überschwappt, dieses ESOPs, einfach generell immer schon Mitarbeiterbeteiligung zu haben. Und würde ich dir zustimmen, motiviert mich auch wahnsinnig. Ist für mich auch was komplett anderes, vielleicht mal irgendwo eine extra Schicht einlegen zu müssen oder hier und da mal 110% geben zu müssen oder vielleicht auch mal über die Arbeitszeiten, die man sich vorstellt, an einen oder anderen Tag hinauszugehen, wenn man weiß, das, was ich da mache, wie du gerade richtig sagst, macht jetzt nicht irgendjemand anderen reich, sondern ist vielleicht auch was, was mir dann am Ende auch in die eigene Tasche auszahlt, weil wir hier alle gemeinsam arbeiten dran und weil wir auch alle gemeinsam am Erfolg beteiligt sind. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich am Erfolg beteiligt werde, aber am Verlust nicht partizipiere. Also wenn eine Firma sagt, ja, wenn es uns schlecht geht, dann will ich damit nichts zu tun haben. Wenn es euch gut geht, hätte ich gerne was von dem Kuchen ab. Aber wir reden ja von sehr, sehr kleinen Teilen dieses Kuchens, und wir reden ja vor allem auch dabei, dass ich ja meine Arbeitsleistungen dann da auch nochmal vielleicht ganz anders motiviert reingebe. Also das finde ich nämlich einen guten Punkt, wenn ich da gar keine Möglichkeit finde. Es ist auch so ein bisschen, ne, ich kriege irgendwas aufdiktiert. Und auch das kann man ja einfach in einem Bewerbungsgespräch abfragen. Sowohl die ganzen Technologiesachen, wie wird denn bei euch was entschieden? Oder wie habt ihr euch denn für React entschieden, wenn ihr zum Beispiel React im Frontend oder Vue.js oder was auch immer einsetzt? Kann man einfach mal fragen, warum habt ihr euch denn dafür entschieden und wie kam dieser Entscheidungsprozess zustande? Und das andere ist natürlich, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie hier auch finanziell zu partizipieren? Und das finde ich eine super wichtige Möglichkeit. Und das würde ich auch, wenn ich ein Unternehmen gründe, immer versuchen, irgendwie anzubieten, weil ich das auch einen wahnsinnigen Motivationsfaktor finde.
Super. Auf dem nächsten Platz bei mir steht nur das Wort Obstkorb. Ich hatte überlegt, ob ich das auf Platz 1 schreibe, aber das ist tatsächlich für mich...
Ist ein Obstkorb oder ist kein Obstkorb dein Red Flag?
Also mein Red Flag ist ein Obstkorb, weil wer in die Ausschreibung einer Stelle schreibt, okay, bei uns gibt es einen Obstkorb, der ist so gewollt bemüht, modern und hip und jung und möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenkommen, dass da irgendwas dahinter stecken muss, dass das Unternehmen wahrscheinlich in echt gar nicht so ist. Weil tatsächlich gab es ja mal die Zeit, wo man gesagt hat, hey, irgendwie bei uns sind flache Hierarchien und wir haben halt auch irgendwie einen Obstkorb, ne, und das war ganz normal, ne, und Sitzsack. Und mittlerweile ist es so, dass jeder Konzern oder jeder langweilige Mittelständler irgendwie versucht, auf diese Schiene aufzuspringen, aber ohne was an der Kultur zu ändern. Für mich ist das immer so ein Zeichen, wenn in der Ausschreibung der Stelle, also ein Obstkorb ist super, wenn es in der Firma einen Obstkorb gibt, an dem man sich bedienen kann, ist super. Wenn da frisches Obst drin ist, noch besser. Aber letzten Endes, was ich meine, ist, wenn in der Ausschreibung der Stelle etwas von Obstkorb steht.
Wenn ihr das so erwähnenswert findet, dass ihr sagt, okay, wir haben hier fünf Punkte, die wir benennen, und einen davon muss dieser Obstkorb sein, weil der ist so krass.
Genau, da weißt du schon, da ist jemand in der Personalabteilung bewusst bemüht, ein bestimmtes Image zu transportieren, und da muss irgendwas im Busch sein. Also ich finde es cool, wenn es irgendwie so Möglichkeiten gibt, kostenfreie Getränke, Obstkorb etc., aber wenn dann gezielt dieser Obstkorb in der Ausschreibung steht, ist das für mich ein Red Flag.
Geil. Das heißt, du würdest dich gar nicht bewerben, wenn ich jetzt bei mir reinschreibe, hey, wir haben auch einen Obstkorb und ich habe auch einen Kicker unten stehen.
Oder also Kicker kommt direkt nach Obstkorb, ja. Also das wär für mich ein Warnsignal, ja.
Ja, okay. Ja, ein Kicker im Büro ist eh eine dumme Idee, weil ein Kicker ist wahnsinnig laut, wenn man den richtig spielt, und dann knallen da die Bälle irgendwo rein.
Ja, ist ja kein Problem, muss den Kicker in den Keller stellen oder die Developer in den Keller packen.
Ja, aber ja, Developer in den Keller, ich will ja meinen Kicker in der Sonne. Na gut. Ja, spannend.
Was ist denn bei dir auf Platz 3?
Ich glaube, bei mir ist auf Platz 3 so ein bisschen das, was bei dir so leicht bei Platz 4 war, zumindest spielst du damit rein. Ich habe hier geschrieben, falsche Kontrollmechanismen. Und zwar ist es für mich absolut Red Flag, wenn Firmen meine Zeit zum Beispiel anstelle von meinen Ergebnissen tracken. Oder wenn mein Erfolg, oder ne, wenn man hat ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein Feedback-Gespräch am Ende des Jahres oder auch unterjährig. Und wenn mein Erfolg nicht an meinen Ergebnissen gemessen wird, sondern daran gemessen wird, dass ich quasi eine Stempeluhr betätigt habe, das finde ich ist absolut aus der Zeit gefallen, und vor allem für jemanden wie einen Softwareentwickler oder eine Softwareentwicklerin, die ja keine Fließbandarbeit machen, wo es einfach darum geht, wie viel hast du in einer gewissen Zeit geschafft, sondern wenn ich vielleicht einfach sage, hey, ich habe 3 Zeilen Code geschrieben, aber die waren vielleicht genial, oder ich habe mich in ein sehr komplexes Problem reingearbeitet oder was auch immer, und vielleicht einfach auch am Tag 3 Stunden gearbeitet, die aber so intensiv, dass ich danach nicht mehr konnte und das Buch zugemacht habe. Also wenn ich dran gemessen werde, wie viel Zeit ich auf einem Projekt verbringe, na, das heißt natürlich, ich bin Freelancer, werde pro Stunde bezahlt, aber das würde ich jetzt mal ausklammern, und nicht anhand der Qualität meiner Ergebnisse. Und das habe ich erlebt und das hat mich sehr frustriert. Sagen ja hier aber der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Nebenbüro XY, oder du gehst ja, ich habe das Gefühl, du machst irgendwie ein bisschen lange Mittagspause oder sowas. Und ich sage, ja, Moment mal, aber lass uns doch mal drüber reden, was ich der Firma bringe und was ich leiste. Ist das denn nicht das, was wir hier diskutieren sollten? Das ist für mich schon so weit hochgerutscht, dass ich es auf Platz 3 genommen habe. Mhm. Absoluter Red Flag, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Und finde ich es auch der falsche Anreiz. Also ich habe auch immer wieder als Freelancer gearbeitet. Und ich finde es auch irgendwie immer etwas schwierig, pro Stunde bezahlt zu werden und nicht pro Ergebnis, weil das irgendwie die falschen Anreize setzt. Ne? Das heißt, ich habe ein Interesse daran, irgendwie möglichst lange zu brauchen für das Ergebnis. Und der Kunde hat aber irgendwie das Interesse, dass ich das möglichst schnell dahin husche oder sowas. Also ich finde das, wie sie komplett irgendwie nach Zeit bezahlt zu werden. Ich verstehe, dass es als Freelancer oft nicht anders geht oder wenn man in Projekte verkauft wird, aber generell im Angestelltenverhältnis will ich ausschließlich nach meinen Ergebnissen gemessen werden.
Ja, das mit dem Erfassen von Zeit ist natürlich schwierig. Man muss es dann wirklich entkoppeln und sagen, irgendwie die Bewertung deiner Arbeit geht nicht nach Zeit, aber dennoch muss man vielleicht heutzutage Zeit erfassen. Es gab ja da auch gerade in Deutschland wieder jetzt irgendwie Rechtsprechung rund um das Thema Zeiterfassung. Und ich glaube, in vielen Firmen ist mittlerweile die Auffassung so, wir wollen es zwar nicht, wir sind modern, wir arbeiten wirklich auf Vertrauensbasis und gucken auf die Ergebnisse, aber wir müssen trotzdem die Arbeitszeit zumindest pro forma erfassen, um halt dem Recht Genüge zu tun. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Aber wenn man halt bei der Bewertung der Ergebnisse oder bei der Bewertung der Arbeit nicht auf die Ergebnisse, sondern auf die abgesessene Zeit schaut, ist das, glaube ich, absolut das falsche Signal. Gehen wir weiter, und ich glaube, ein Thema, das hängt mit, glaube ich, mit ein, zwei Themen zusammen, die wir schon besprochen haben, was ich auf Platz 2 habe, sind so ganz feste Hierarchien und Closed-Door-Politik. Also das, was man irgendwie aus so einem konservativen Zeitalter noch kennt, wo dann irgendwie die Vorgesetzten sitzen im Einzelbüro und dann sitzen die Leute, die irgendwie die Teamleiter sitzen, irgendwie im Teamleiterbüro zu zweit oder zu dritt, und dann alle anderen sitzen halt auch in ihren Dreierbüros irgendwie verteilt oder vielleicht dann in einem Teamspace, aber die Managerin, Manager kommen nur irgendwie für gelegentliche Ansagen irgendwie mal aus ihrem Büro raus, und wenn man da hin will, hat man das Gefühl, man ist nicht willkommen, weil da irgendwie Chefin, Chef irgendwie den ganzen Tag am Telefon ist, und im schlimmsten Zimmer gibt sogar noch, im schlimmsten Fall gibt es sogar noch ein Vorzimmer, ne, wo man dann erstmal noch sein Anliegen vortragen muss, bevor man bei den Vorgesetzten überhaupt vorsprechen darf. Also da ist es natürlich heutzutage schwierig, wo ein Großteil der Bewerbungsgespräche komplett oder der Bewerbungsverfahren komplett online läuft. Aber wenn man die Möglichkeit irgendwie vor Ort zu sein hat, dann sollte man sich sowas auch angucken. Wie sind da so die Strukturen und wie zugänglich sind da auch die Leute? Viele Unternehmen haben sich da extrem modernisiert und das ist auch super, weil ich glaube, das ändert halt die Arbeitskultur. Aber es gibt sie noch, diese konservativen Unternehmen, wo man dann erstmal sich irgendwie mit dem Vorzimmer auseinandersetzen muss, bevor man überhaupt mal die Bereichsleiterin, den Bereichsleiter zu sehen bekommt und die kommen dann irgendwie einmal im Monat raus, um eine Ansprache zu halten und die Richtung vorzugeben und ansonsten sieht man die Leute nicht. Also wenn man so die Möglichkeit hat, da mal einen Blick in das Unternehmen zu werfen, ist das auf jeden Fall sehr wertvoll, um halt zu schauen, könnte ich mir da einhandeln.
Ja, oh ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also würde ich auch in meine Liste mit aufnehmen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas natürlich noch gibt. Das ist nämlich so Stromberg-like, da in der Kapitol sitzt. Und dann haben alle Angst, wenn der Chef durch den Flur schreitet und eigentlich, Gott. Könnte ich auch gar nicht mit umgehen.
Was ist denn bei dir auf Platz 2?
Bei mir ist es wieder ein technischer Punkt, und zwar Lockdown-Systeme. Es macht mich wahnsinniger. Also nachdem ich ja schon auf Platz 5 meine Hardware nicht selber auswählen durfte, ist es für mich auf Platz 2 noch schlimmer, wenn ich dann auf einer Hardware arbeite und mich damit irgendwie arrangiert habe und dann mein System aber aus, ja oft, wenn man halt nicht in einem wirklich Hochsicherheitsbereich arbeitet, etwas albern konservativen Gründen so hart runtergeregelt ist, dass man ständig an irgendwelche Grenzen stößt, die man mit seinem privaten Rechner nicht hätte. Das fängt an dabei, dass irgendwie bestimmte Webseiten nicht aufrufbar sind. Also ich habe Unternehmen gehört, bei denen ist Stack Overflow gesperrt. Man hört jetzt ganz, 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 ganz viel davon, dass bestimmte Tools, also sowas wie ChatGPT oder Grammarly, einfach komplett verboten werden. Also es gibt irgendwie diese Geschichte, ist glaube ich relativ neu, weiß ein bisschen populär auf Reddit oder so, habe ich es glaube ich gelesen. Dass Samsung Mitarbeiter ermutigt hat, ChatGPT zu benutzen und dann da irgendwelche Mitarbeiter halt die Anleitungen oder irgendwie technische Dokumentation von noch unveröffentlichten Produkten da rein gepastet hat, seitenlang, und um das irgendwie zusammenzufassen oder in andere Sprache zu übersetzen oder irgendwas und diese Informationen dann bei anderen Nutzern irgendwann aufgetaucht sind. Also bei jemandem, der gar nicht bei Samsung arbeitet, dann irgendwie in den Ergebnissen von ChatGPT oder sowas dann da was bekommen hat. Und dann war so die Reaktion von ganz, ganz vielen Unternehmen, okay, wir müssen dieses Tool bannen und sperren. Und abgesehen davon, dass ich so Internet-Bans ohnehin für Quatsch halte, weil das einfach, glaube ich, jeder User so ein bisschen Shadow-IT-mäßig umgeht, indem er einfach irgendwie sein Handy benutzt oder sowas, halte ich das für den komplett falschen Weg. Also ich glaube, dass man diese Tools nutzen sollte, dass man aber da einfach Aufklärungsarbeit leisten muss. Dass man einfach sagt, wie man diese Tools benutzt, dass man da natürlich nicht irgendwelche unternehmensinternen Dokumente reinpastet, weil guess what, so ein Ding lernt davon. Aber dass ich natürlich mich nicht davor verschließe. Und das fängt an bei Webseiten, die nicht aufrufbar sind, Tools, die ich nicht benutzen darf. Das ist aber auch von irgendwelchen, keine Ahnung, ich 12 Virenscanner auf meinem Rechner habe, die alles einfach nur noch brutal langsam machen. Und ich sage, ja, ich weiß schon, was ich runterlade und was nicht. Und also Dinge, oder dass ich halt irgendwie ein sehr eingeschränktes Netzwerk habe, dass ich von bestimmten Dingen, dass ich auf bestimmte Sachen nicht zugreifen kann, weil ich meinen Laptop nur, wenn ich ihn in ein bestimmtes Netzwerk einwähle, dann irgendwie wirklich die internen Seiten und Tools verwenden kann. Sowas treibt mich in den Wahnsinn. Du merkst ja schon gerade an meinem Pamphlet, was ich hier unterreihe. Und das ist bei mir auf Platz 2. Also diese Lockdown-Systeme, fühle ich mich wie in Fesseln gelegt und finde das, also als gerade jemand, der sich auch immer sehr, sehr viel für neue Technologien interessiert, würde mich das wahnsinnig machen im Kopf, wenn ich das nicht verwende, wenn ich jetzt zurückhalten könnte. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt code und ich dürfte keinen GitHub Copilot verwenden. Ich kann das aus einer regulatorischen Sicht, konnte ich das verstehen, bevor es diese Enterprise-Variante gibt. Und ich kann auch verstehen, warum Unternehmen vielleicht nicht jetzt sofort jedem das freischaltet. Aber wenn ich jetzt zu meiner Vorgesetzten hingehe, sage ich, würde das gerne verwenden, guck mal, finden wir da irgendwie einen Weg. Und da sind wir schon wieder bei Punkt 4 bei mir, weil das ist jetzt auch nicht unendlich teuer. Also finden wir da irgendwie einen Weg, mir das freischalten. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass ich sowas verwenden kann. Oh, dann hätte ich da meine Schwierigkeiten mit.
Ja, ich habe letztens mit einem Unternehmen gearbeitet, die haben auf einer sehr sicheren lokalen Maschine gearbeitet, Windows-Maschine, haben dort entwickelt, aber immer, wenn sie irgendwas im Internet nachschlagen wollten, Internet-Connectivity brauchten, ging das von der lokalen Maschine nicht. Das heißt, die mussten sich per Terminal Services in so einen Host einwählen und nur dort hat der Browser Zugriff aufs Internet gehabt. Das heißt, immer, wenn du irgendwas nachschlagen willst, na, erstmal Terminal Services und du konntest auf der lokalen Maschine zwar dann irgendwie Microsoft Teams oder was auch immer mit Kollegen chatten, aber wenn dir jemand einen Link geschickt hat, musst du den erst in dein Terminal Services reinkopieren, um den dann öffnen zu können. Und das reißt einen natürlich aus der Produktivität raus. Dann bist du irgendwo gerade im Flow, willst kurz was nachgucken und dann zack, hast du halt erst wieder drei technische Hürden. Sowas ist natürlich super schwer im Vorfeld zu erfahren. Ne? Da muss man wirklich mit den Leuten sprechen. Wie arbeitet ihr? Welche Technologien? Das muss man auch fragen, weil das wird
einem... Ja, das ist auch nicht das Erste, was die Leute erzählen. Ne? Ja.
Genau, wird einem proaktiv niemand erzählen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für uns, die tagtäglich mit Technologie arbeiten. Und wenn ich jetzt irgendwo in der Buchhaltung bin und nur meine Buchhaltungssoftware benutze, mag das okay sein. Aber gerade bei uns, die mit unterschiedlichen Technologien, die halt auch eine gewisse Offenheit auf dem System manchmal brauchen, hat man da halt nur irgendwie Ärger den ganzen Tag und das kann man sich natürlich ersparen. Wunderbar, gut, dann sind wir jetzt schon bei Platz 1 angekommen. Trommelwirbel. Ja, Platz 1. Möchtest du anfangen?
Hier kann ich machen. Ich kann nochmal ein Pamphlet abreißen oder ich halte es ganz kurz. Bei mir auf Platz 1 steht keine flexiblen Arbeitszeiten, keine flexiblen Arbeitsorte. Ich bin verdorben von meinen vorherigen Arbeitgebern, ich bin verdorben von der Freiheit, die man als Freelancer hatte, ich bin verdorben von der Freiheit, die mir Microsoft gegeben hat. Ich kann und möchte, das habe ich für mich entschieden, nicht mehr in einem System arbeiten, in dem ich nicht flexibel selber über meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort bestimmen kann. Ich sage nicht, dass das immer so komplett flexibel sein muss, wie wir das zum Beispiel bei Microsoft oder anderen großen IT-Konzernen haben. Dass ich, ne, also wer es nicht weiß, wir haben bei Microsoft zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Ich kann es komplett frei entscheiden, wann und wo ich arbeite, solange ich meine Arbeit mache und dann natürlich auch solange ich für meine Kunden da sein kann. Das sage ich gar nicht. Also ich bin auch ein großer Freund davon, gerade wenn man ein Unternehmen gründet, dass die Leute alle vor Ort sitzen, weil einfach Kommunikationswege kürzer sind, weil es einfach einfacher ist, weil einfach manche Dinge so niederschwellige Hürden brauchen, dass man eben nicht eine Chatnachricht schreibt oder sowas oder eine E-Mail schreibt, sondern dass man einfach mal eben kurz an den Schreibtisch neben sich guckt oder in der Mittagspause irgendwas diskutiert. Also ich sage gar nicht, dass ich verlange, dass man, dass ich nie im Büro sein muss und dass ich nachts von 4 bis 7 arbeiten kann und sonst gar nichts. Sowas sage ich gar nicht. Aber ich sage, dass es natürlich für mich die Möglichkeit geben muss, zu sagen, hey, hier und da habe ich eine Phase, da möchte ich vielleicht ein paar Tage von zu Hause arbeiten oder vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, von woanders. Ich bin jemand, der so wahnsinnig gerne einfach manchmal weg und raus ist. Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, irgendwie, ich habe so, gerade wenn so hier in München irgendwie die kalten Monate sind, einfach, dass ich mal sage, ey, ich miet mir auf eigene Kosten vielleicht ein kleines Ferienhäuschen in Holland am Strand und da muss es möglich sein, dass ich mal ein paar Tage von da arbeite. Wenn das natürlich irgendwie ins Konzept passt, wenn ich jetzt natürlich als Berater arbeite, jeden Tag beim Kunden bin und da auch verkauft bin, dass ich beim Kunden vor Ort bin, ist was anderes, wäre aber eh nicht der Job für mich. Aber wenn ich da nicht flexibel sein kann oder wenn ich auch nicht mal sage, ey, keine Ahnung, ich komme erst um 11 ins Büro, weil ich habe überhaupt keinen Bock, mich in den Berufsverkehr zu stellen und da gibt es keine Möglichkeiten, also das ist mein absoluter Albtraum, absolut Platz 1, würde ich auch, wenn das nicht geht, sofort würde ich mich gar nicht erst bewerben. Aber ich habe das Gefühl, dass es ohnehin, zumindest von den Headhunter-Anfragen, die ich auf LinkedIn bekomme, immer direkt ein ganz groß mit drin steht, du kannst flexibel bei uns arbeiten. Weil ich das Gefühl habe, dass ich damit nicht alleine bin, dass das eine Anforderung von sehr vielen Menschen aus der Branche ist. Aber das ist mein absoluter Platz 1, ist wahrscheinlich auch keine Überraschung. Aber ich verlange flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte. Den Grad der Flexibilität kann man drüber schreiten. Aber das ist mein absoluter Red Flag auf Platz 1. Wenn das nicht möglich ist, dann brauchen wir uns gar nicht unterhalten.
Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen, sehe ich das genauso, in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen differenzierter, weil ich glaube, wenn das Unternehmen auf der anderen Seite bestimmte andere Kriterien erfüllt, wenn zum Beispiel alle anderen der Red Flags nicht zutreffen und es zufällig an meinem Heimatort ist und ich vielleicht mit dem Fahrrad ins Büro fahren kann, es sind coole Kolleginnen und Kollegen, coole Technologien, beste Hardware-Ausstattung, es gibt einen Obstkorb, ne? Also wenn das alles gegeben ist, dann habe ich vielleicht auch gar kein Problem damit, ins Büro zu fahren. Dann fahre ich halt jeden Tag schön entspannt 10 Minuten mit dem Rad ins Büro, hab da Spaß, arbeite mit Kolleginnen und Kollegen an was Coolem, hab die Möglichkeit mitzuentscheiden. Das kann funktionieren, aber da glaube ich, da müssen ganz viele andere Dinge stimmen. Und ich glaube, genauso wie du, bin ich da mittlerweile verdorben. Ich würde jetzt nicht mehr mich jeden Tag irgendwie eine Stunde ins Auto setzen, um in irgendeine Firma zu fahren und das 5 Tage die Woche. Das wäre für mich halt ein absolutes Red Flag. Das könnte ich nicht machen. Aber wenn es viele andere Dinge geben würde, wo ich sagen würde, da, das ist super cool, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann fahre ich halt jeden Tag ins Büro, macht halt auch Spaß, ne? Aber da muss man, glaube ich, vielleicht ein bisschen differenzierter drauf schauen.
Ja, nicht für mich. Für mich würde das nicht funktionieren. Also nicht wenn ich muss, nicht wenn ich gezwungen werde. Also dann mach doch lieber eine coole Atmosphäre und setzt die Anreize, dass ich selber ins Büro fahren möchte. Aber wenn ich muss, ich weiß, irgendwas schaltet bei mir, aber das ist vielleicht auch ein sehr persönliches Ding. Gehen da bei mir irgendwie die Schotten runter. Vielleicht muss ich da auch mal dran arbeiten, aber irgendwie, ich werde sehr ungern dazu gezwungen, ins Büro zu fahren. Was ist denn bei dir auf Platz 1?
Also bei mir ist ganz klar auf Platz 1 das Arbeiten mit veralteten Technologien ohne Aussicht auf Besserung. Das heißt, wenn ich irgendwie in dem Bewerbungsverfahren oder schon im Vorfeld bestimmte Technologien von vorgestern sehe und auch damit bekomme, ja, wir arbeiten auf diesem Stack und diese Software, die wird halt auch noch weiterlaufen, die wird maintained werden für die nächsten 5 Jahre und wir haben keine Möglichkeit zu modernisieren und du bist jetzt derjenige, der irgendwelche Bugs in dem 10 Jahre alten Code fixen muss. Und wenn wir mal irgendwas erweitern, Customization für einen Kunden, da musst du dich in diese alte Technologie reinarbeiten und das wird sich jetzt die nächsten 5 Jahre auch nicht ändern. Ich meine, der Technologie wird sich alles irgendwann ändern, aber wenn man dann halt in so einem Horizont so 2, 3, 4, 5 Jahre, dann weiß, okay, da wird sich nichts tun und die Technologie ist ohnehin schon 5 Jahre, 10 Jahre alt, das könnte ich nicht. Also wenn ich jetzt in eine Firma kommen würde und die würden mir sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Legacy-Applikation und arbeite dich da rein und das machst du die nächsten 5 Jahre, wäre ich okay, vielen Dank. Das nicht, weil da hätte ich, glaube ich, schon ab Tag 1 keine Lust mehr. Also das reizt mich halt gar nicht, aber da finde ich, bin ich vielleicht Techie halt, der irgendwie immer neue Sachen ausprobieren will und auch die Möglichkeit haben will, mit Technologie-Innovationen irgendwie auch ein Unternehmen und andere Unternehmen irgendwie voranzubringen und immer neue Sachen zu machen. Deswegen macht mir auch der Job so viel Spaß, den ich gerade mache, weil wir halt immer mit den neuesten Sachen zu tun haben und damit anderen Firmen helfen können, wirklich auch mehr zu erreichen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten würde ich bei jedem Arbeitgeber auch erwarten, dass man sagt, okay, was gibt's Neues? Wie können wir modernisieren? Klar, du kannst nicht irgendwie deinen kompletten Tech-Stack alle 2 Jahre über den Haufen werfen. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die arbeiten halt auf irgendwelchen Legacy-Technologien und das schon seit vielen Jahren. Und das wären nicht die richtigen Arbeitgeber. Für mich, es mag anderen Spaß machen. Manche Leute mögen Konsistenz, wenig Veränderungen. Die sagen, okay, ich möchte mich jetzt da reinarbeiten und ich möchte die, übertrieben gesagt, möchte die gleiche Technologie, möchte den Stack bis zur Rente machen. Für die mag das ein Perfect Match sein. Für mich nicht. Für mich ein absolutes Red Flag.
Ja, gibt ja Leute, die Spaß daran haben, dann wirklich so absolute Experte in diesem Bereich zu werden. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, wo du Mehrwert zu einem potenziellen Arbeitgeber bringen würdest. Ne? Also ich glaube, der Mehrwert, den du reinbringst, ist ja nicht wie auf einer ganz bestimmten Technologie, die vielleicht auch irgendwie schon 15 Jahre alt ist, die nächsten 15 Jahre weiter zu programmieren, sondern ne, das, was du ja wahrscheinlich oder wir beide ja wahrscheinlich mitbringen, ist ja dieses open-minded, neue Technologien sich anschauen, zu evaluieren, natürlich nicht auf jeden Hype-Train aufzuspringen, aber halt natürlich auch zu sagen, ey, guck mal, da gibt es eine coole Möglichkeit, das wäre ja vielleicht auch was, wo wir als Unternehmen einen Vorsprung gegenüber unseren Competitors arbeiten können. Und wenn das halt auch so alles überhaupt nicht in Aussicht gestellt wird, sich auch vielleicht mal irgendwie zu sagen, hey, können wir wenigstens mal drüber reden, ob wir das irgendwie, vielleicht mal einen Container drum packen oder irgendwas. Und ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, finde ich auch sehr.
Läuft diese COBOL-App nicht auch im Container?
Ja, finde ich einen sehr nachvollziehbaren Platz 1.
Wunderbar, damit sind wir durch unsere Top 5 durch. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch eure Top 5 oder zumindest eure Top Red Flags mit uns teilt. Gebt uns gerne Feedback per E-Mail oder direkt in Spotify über die Kommentarfunktion. Würde uns sehr freuen, wir sind da super gespannt, wie ihr das Thema seht.
Ja, voll. Also können wir dann vielleicht auch mal dann direkt in der nächsten Folge mal die besten Einsendungen nochmal besprechen. Schreibt uns auch gerne mal, wie realistisch ihr das findet, weil was ich mich immer manchmal frage, ob ich einfach nicht total verwöhnt bin und meine Top 5 der Red Flags da komplett an der Realität vorbeigehen oder ob ihr das ähnlich seht. Also wie gesagt, wir freuen uns gerade, glaube ich, bei diesen Folgen, wo es so ein bisschen so um ja auch viele so persönliche Ansichten geht, wahnsinnig um über eure Meinungen und eure Kommentare. Also entweder direkt über Spotify, da gibt es eine Kommentarfunktion, oder wir haben eine E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung von dem Podcast.
Und falls ihr uns was Gutes tun wollt, spendiert uns gerne über den Buy Me a Coffee Link einen Kaffee. Ich bin gerade auf Entzug, ich kaufe mir dann den Decaf, aber bei dir, Robin Manuel, alles beim Alten. Oder Red Bull. wir freuen uns auf jeden Fall immer über eine kleine Zuwendung.
Bis dahin, wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns in 2 Wochen wieder, denn der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen, jeden 2. Montag. Habt eine gute Zeit bis dahin, schreibt ganz viel Code und bis bald.
Bis dann.